Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen beim The Port Magazin Nummer 60. Mal wieder mit allerlei Themen aus der Welt der Videospiele. Darunter diesmal ein echter Dauerbrenner, Glücksspiel und Lootboxen. Da gibt es ein paar Neuigkeiten aus Großbritannien, aus Deutschland und aus der Welt von GTA Online. Aber Achtung, da geht es nicht um Lootboxen, sondern bei GTA geht es eher ums Glücksspiel. Und das auch anders, als ihr vielleicht denkt. Das ist eine interessante und komplexe Geschichte. Außerdem gibt es da die wilde Story, wie 25 Leute einem Fake-Entwicklerstudio auf den Leim gingen. Und zwar nicht irgendwie als Investoren oder Bäcker, sondern als Angestellte. Viel Spaß bei der heutigen Sendung. Großbritannien. Behörden betrachten Lootboxen nicht als Glücksspiel. Am 22. Juli kommentierte Neil MacArthur, Leiter der Glücksspielbehörde in Großbritannien, vor einem Komitee des Ministeriums für Kultur, Medien und Sport, dass es signifikante Bedenken gäbe, wenn es um Kinder geht, die Games spielen, in denen Zufallsmechaniken und Kaufmöglichkeiten enthalten sind. Der Mann spricht von Lootboxen. Diese, so kommentiert er, seien aber nach der aktuellen Gesetzeslage nicht als Glücksspiel zu betrachten. Zitat: Es gibt andere Beispiele von Dingen, die aussehen und sich anfühlen wie Glücksspiel, wo es das Gesetz aber anders sieht. Etwa Gewinnspiele. Aber weil die Teilnahme kostenlos ist, ist es kein Glücksspiel. Sie sind einer Lotterie aber sehr ähnlich. Zitat Ende. Das Komitee untersucht, und seit einiger Zeit schon und auch zukünftig, immersive und suchterzeugende Technologien. In Großbritannien ist also gerade dieser Evaluierungsprozess im Gang, wie man mit solchen Spielen und mit Lootboxen umgeht. Das letzte Wort ist hier also noch nicht gesprochen, doch den Vorbildern Belgien und den Niederlanden folgt Großbritannien zunächst also nicht, wo Lootbox-Systeme in Spielen wie Counter-Strike, Global Offensive oder FIFA konkret als Glücksspiel eingeordnet werden, was die Hersteller dieser Spiele zwingt, diese Elemente aus ihren Spielen zu entfernen oder sie anzupassen. Lootboxen ist gleich Glücksspiele, das ist der große Hammer, der alle Spiele trifft und dieses Element relativ zuverlässig behebt, in Anführungszeichen. Diese Nachricht, dass nun also Lootboxen per Gesetz zumindest in Großbritannien nicht als Glücksspiel angesehen werden, die ist ein bisschen ernüchternd, wo sich die Games-Community noch vor einem Monat so wunderbar über die Aussagen einer Electronic Arts-Anwältin amüsiert hat. Die hat bei einer Anhörung der eben genannten Kommission zum Sachverhalt vor dem britischen Parlament am 19. Juni nämlich Folgendes gesagt, als sie gefragt wurde, ob die Lootboxen in deren Spielen denn ethisch seien.
So what we look at as surprise mechanics, but I think it's important to look at this. So if you go to I don't know what your version of Target is, but a store that sells a lot of toys, and you do a search for surprise toys, what you'll find is that this is something people enjoy. They enjoy surprises, and so it's something that's been part of toys for years, whether it's Kinder Eggs or Hatchimals or LOL Surprise. We do think the way that we have implemented these kind of mechanics, and FIFA, of course, is our big one, our FIFA Ultimate Team and our packs, is actually quite ethical and quite fun, enjoyable to people. We agree with the UK Gambling Commission, the Australian Gambling Commission, and many other gambling commissions that they aren't gambling. And we also disagree that there's evidence that shows it leads to gambling. Instead, we think it's like many other products that people enjoy in a very healthy way, and like the element of surprise.
Das war Carrie Hopkins, Vizepräsidentin von EAs Rechtsabteilung. Und sie sagte da, Zitat: Also wir betrachten das als Überraschungsmechaniken. Aber ich denke, es ist wichtig, das genau zu betrachten. Wenn man in ein Spielwarengeschäft geht und dort nach Überraschungsspielzeug sucht, dann wird man feststellen, dass es etwas ist, das die Leute mögen. Sie mögen Überraschungen. Das ist etwas, das seit vielen Jahren Teil von Spielwaren ist. Ob Kinderüberraschungseier, Hatchimals oder LOL Surprise. Wir glauben, die Art und Weise, wie wir diese Art Mechaniken implementiert haben, und FIFA ist hier natürlich das große Beispiel mit Ultimate Team und den Packs, die ist tatsächlich sehr ethisch und sehr unterhaltsam. Vergnüglich für Leute. Wir stimmen der Glücksspielaufsicht von Großbritannien, Australien und vieler anderer Länder zu, dass das kein Glücksspiel ist. Und wir sind nicht der Ansicht, dass das zu Glücksspiel führt. Stattdessen denken wir, dass sie wie viele andere Produkte sind, die die Leute auf eine ganz gesunde Weise genießen. Leute, die das Element der Überraschung mögen. Zitat Ende. Tja, und damals war das Amüsement halt schon groß, wie wunderbar sich der große Spielekonzern da windet und seine Lootboxen als etwas ganz Harmloses darstellt. Aber in Großbritannien und genauso auch bei uns ist die Lootbox-Debatte halt nicht so angenehm schnell vom Tisch wie in Belgien oder den Niederlanden. Immerhin gab es jetzt bei dieser Anhörung am 22. Juli vor der Kommission des Ministeriums für Bildung, Sport und Kultur durchaus Kritik an der Art und Weise, wie Lootboxen implementiert sind. Konkret sahen die Aufsichtsbehörden die Sache kritisch, dass es einen Sekundärmarkt für Ingame-Inhalte gibt, die in Lootboxen stecken können. Es geht um diesen Graumarkt der Webseiten, wo man etwa Counter-Strike-Skins kaufen oder als Wetteinsatz verzocken kann. Den sieht die britische Behörde als ein Problem an und sieht hier aber nicht sich selbst, sondern die Spielehersteller in der Pflicht, das zu kontrollieren und zu unterbinden. Naja, also am Ende keine sonderliche Bewegung bei der ganzen Lootbox-Sache in Großbritannien, aber vom Tisch ist sie nicht. Und wie sieht's bei uns aus? Erneuter Antrag auf Lootbox-Jugendschutz für Bayerischen Landtag. Bei uns geht die Lootbox-Debatte ebenfalls langsam voran. Ende 2017 etwa gab es schon einige teils recht unterschiedlich formulierte Dringlichkeitsanträge von den Freien Wählern, der SPD und der CSU im Bayerischen Landtag, sich mit dem Thema Lootbox auseinanderzusetzen. Die Wirkung bisher ist überschaubar, mir wäre also keine bekannt. Nun folgt aber ein weiterer Antrag. Am 4. Juli reichten über 50 Politiker der Freien Wähler und der CSU einen Antrag im Bayerischen Landtag ein für mehr Jugendschutz bei suchterzeugenden, glücksspielähnlichen Elementen in Online-Games zu sorgen. Konkret wird eine Reform des Jugendmedienschutzstaatsvertrags und des Jugendschutzgesetzes gefordert und sollen Lootboxen bei der Förderung von Medienkompetenz in Bayern sowie bei der Aufklärung über Suchtgefährdung durch Videospiele mit berücksichtigt werden. Ich bekomme angesichts des Themas auch direkt einen netten Flashback zur Magazin Folge 54. Da haben wir nämlich gelernt, dass der Jugendschutz in Spielen eigentlich die Sache des Bundes ist. Aber wenn es um Online-Funktionen geht, ist er Ländersache, weil Medien und Rundfunk bei den Ländern aufgehängt sind, bei diesen Landesmedienanstalten. Dass das Thema Lootbox also im Bayerischen Landtag landet, das ist absolut verständlich. Das ist dort richtig aufgehoben. Die Unterzeichner des Antrags jedenfalls argumentieren durchaus nachvollziehbar und gut verständlich, wie Lootboxen sowie die dazugehörigen Progressionsmechaniken in Spielen für Druck sorgen, Geld auszugeben und sich Gewinne zu erhoffen. Items, die sie im Spiel stärker machen oder die für mehr Anerkennung sorgen. Schön finde ich, dass auch der soziale Druck erwähnt wird, den Lootbox- und Free-to-Play-Systeme aufbauen können. Damit wird dem Standardargument, aber es sind doch nur kosmetische Inhalte, vorgebeugt. Und wer dieses Argument auch gerade auf der Zunge hatte, dem verlinke ich in der Beschreibung zu dieser Sendung schnell nochmal die Story über Schüler, die wegen ihrer Player-Skins in Fortnite zu Bullying-Opfern wurden. Ich zitiere mal die Kernaussage des Antrags. Zitat: Nach der aktuellen DAK-Studie Geld für Games, wenn Computerspiel zum Glücksspiel wird, gelten in Deutschland rund 465.000 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren als Risikogamer, die mehr Geld ausgeben, häufiger in der Schule fehlen und mehr emotionale Probleme haben als unauffällige Spieler. Nach der gegenwärtigen Rechtslage sind die Möglichkeiten der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, USK und Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, BPJM, zur entsprechenden Beurteilung und etwa einer Einstufung ab 18 von Spielen mit derartigen glücksspielhaften Inhalten sehr eingeschränkt bzw. nicht gegeben. Entsprechend müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen an diesen sich schnell weiterentwickelnden Markt zum besseren Schutz unserer Kinder und Jugend angepasst werden. Zitat Ende. Dieser Antrag wird dann Ende September vor dem Bayerischen Landtag verhandelt. Ich erwarte erneut keine dramatischen Ergebnisse, aber immerhin, das Thema ist auch bei uns weiter auf dem Tisch. Es gärt, es geht voran. Schauen wir mal. 25 Menschen arbeiten für Fake-Entwicklerstudio. Eine der kuriosesten Stories der letzten Zeit, die brachte Kotaku.com am 30. Juli. Es ist die Geschichte eines Spieleprojekts namens Zeal, Z-E-A-L, und eines Mannes namens Rana Mahal. Und es ist eine unglaubliche Räuberpistole, die ich hier nur kurz zusammenfassen werde. Ihr solltet euch auf jeden Fall auch die Kotaku-Originalstory durchlesen, wenn ihr Englisch lesen könnt und gut versteht. Dieser Rana Mahal jedenfalls warb im Juni zahlreiche Entwickler an, um Zeal zu entwickeln. Zeal ist eigentlich ein im Early Access gescheitertes Projekt des Zweimann-Teams Lycanic Studios. Das sollte die besten Elemente eines Duells in einem MMO zu einem spaßigen, flotten Mehrspielertitel vereinen. Doch sowohl Kickstarter als auch Early Access Phase scheiterten gnadenlos, das Projekt ist praktisch tot. Rana Mahal jedoch sah Potenzial in Seal und bot dem Duo hinter Lycanic Studios einen Vertrag an, der die Rechte am Spiel an seine Firma Dracor Studios in Kanada übertrug und ihnen Tantiemen versprach. Er gab an, auch seinen zukünftigen Mitarbeitern gegenüber $25,000 Startkapital zu haben und das in die Entwicklung des Spiels investieren zu wollen und währenddessen zu versuchen, Investoren zu finden. Und dann legte Mahal los, rekrutierte Mitarbeiter. Mit vagen Aussagen und vielen Übertreibungen konnte er dann tatsächlich 25 Leute rekrutieren, teils mit Erfahrung in der Branche, teils Quereinsteiger, teils Praktikanten, Artists, Designer, Marketer, Teamleiter. Alle arbeiteten von zu Hause aus. Mit allem wurde ein Gehalt verhandelt, alle wurden vertröstet, wenn es um Details wie eine Kontaktadresse der Firma, das Vertragswerk oder die Gehaltschecks ging. Aber sie arbeiteten los. Einen Monat lang, von Mitte Juni bis Mitte Juli, zwischen 20 und 60 Wochenstunden investierten die hoffnungsvollen Neuangestellten in das Projekt, für das sie teils andere Jobangebote abgelehnt hatten. Es entstand daraus eine Art Pitch-Präsentation für Publisher mit vielen Seiten, in denen das Projekt beschrieben und eben an potenzielle Investoren gepitcht wurde. Derweil lieferte Rana Mahal immer wieder Feedback seiner Kumpels aus der Industrie ab und gab an, immer knapp am nächsten Investor dran zu sein. Das Team wurde weiter vertröstet, bald sollten die Schecks kommen und tatsächlich war Mahal dabei, sich in der Spieleszene zu vernetzen und neue Kontakte zu knüpfen. Und einer von ihnen, der wollte mehr wissen, der ließ sich mit einigen Teammitgliedern vernetzen und der stellte rasch fest, es gibt gar keine Firma namens Dracor Studios. Damit ist auch der Vertrag mit den Lycanic Studios absolut null und nichtig. Es mag da ein Team geben und es gibt da auch ein Spiel, an dem es arbeitet, aber allein aufgrund der Rechtslage ist dieses Spiel praktisch unverkäuflich. Kein Publisher wird es anfassen. Alles, was dieses 25-Mann starke Team bis jetzt getan hat, ist vergeblich. Und Rana Mahal, das Team sperrte ihn komplett aus dem Projekt aus. Er ist in Erklärungsnot, ein Indienurlaub seines Buchhalters habe wohl die Gewerbeanmeldung in Kanada vermasselt, sein Startkapital ist auch nicht mehr wirklich da und er habe das auch schon alles ernst gemeint, er ist wirklich begeistert, wollte das durchziehen, fühlt sich jetzt auch irgendwie missverstanden, als Opfer blöder Umstände. Und wahrscheinlich hat der Hund auch noch seine Hausaufgaben gefressen. Es ist eine total schräge Story, aber auch irgendwie menschlich. Genau wie beim Kickstarter-Autounfall Raw hat hier allein die Games-Begeisterung einiger Individuen erstaunlich viel in Gang gesetzt. Diese zwei Stories, also die von Seal und die von Raw, die zeigen, wie weit man es auch ohne jegliche Referenzen, ohne jegliche Erfahrung und Mittel mit Games-Projekten treiben kann. In keiner anderen Branche würde doch sowas gehen, dass man einfach loslegt, Leute mitreißt, ihnen irgendwas erzählt und sie machen los, weil Games geil sind. Ich finde das total irre. Und die Story hat sogar eine Art Happy End, denn einige der vermeintlichen Dracor Studios Mitarbeiter haben Blut geleckt und arbeiten nun für die Lycanic Studios, die Originalbesitzer dieser IP, weiter am eigentlich totgeglaubten Seal. Als Hobby. Ohne Bezahlung, aber das wenigstens im vollen Wissen, dass sie kein Geld bekommen und ohne ein Konstrukt aus Lügen und Inkompetenz. Oh Mann. Große Aufregung um GTA Onlines neues Casino. Am 23. Juli gab es ein Update bei GTA Online, dem überaus beliebten und profitablen Mehrspielerpart von GTA 5. Der fügte der Spielwelt ein Casino zu, das Diamond Casino und Resort. Zitat Rockstar: Euer Vergnügen steht im Diamond im absoluten Mittelpunkt. Ganz gleich, ob ihr euch mit Freunden zu einer Vielzahl von Aktivitäten trefft oder in eurem persönlichen Penthouse-Spa Ruhe und Frieden sorgt. Das Diamond ist hier, um euch zu verwöhnen. Zitat Ende. Tja, und am Ende ist das Casino genau das, was man sich darunter vorstellt. Ein Casino mit Roulette, mit Blackjack, Glücksrad, einarmigen Banditen oder Pferdewetten. Dazu gibt es aber auch Mietwohnungen, Services und allerlei neue Items für diesen ganzen Lebenssimulation-Part, den viele GTA-Online-Spieler so schätzen. So können besondere Autos gewonnen werden oder andere Items oder man kauft sich im Casino-Shop mit Jetons, Gemälde, Accessoires oder Kleidung ein. Viel so kosmetischer Kram vor allen Dingen. Es ist also ein Casino in GTA. Eigentlich jetzt mal nicht wirklich verwunderlich. So etwas passt in die Fiktion dieses Spiels, in der jeder Spieler ein Gangster ist. So etwas gibt es in der Form, so ähnlich auch zum Beispiel in Red Dead Redemption, wo man hier und da halt diverse Spiele spielen kann, so Kartenspiele wie Poker und sowas. Und man verzockt dort schließlich nur Ingame-Währung. Und es gibt nichts zu gewinnen, was man irgendwie aus diesem ganzen Spiel wieder rausziehen kann. Man tauscht einfach Ingame-Währung in Casino-Jetons und die verliert man wieder oder man vermehrt sie oder man kauft sich was damit ein. So etwas gibt es ja schon in vielen anderen Spielen. Und hey, GTA 5 ist ja auch ab 18, nicht wahr? Nachrichten und Aufregungen zu diesem Casino in GTA Online gab es aber dennoch rasch, unter anderem, dass das Casino etwa in über 50 Ländern auf der Welt für seine User gesperrt ist, weil diese Länder Online-Glücksspiel verbieten. Das ist eine schöne Headline und tatsächlich verweigert das Casino für viele User außerhalb der USA den Dienst. Komplett. Sie können es immer noch betreten, jedoch dann nicht mit den Attraktionen wie dem Roulette-Tisch oder Glücksrad interagieren. Man kann sich dann auch in diesen Versionen keine Jetons kaufen. Man kann also gucken, aber nicht anfassen. Die Liste dieser gesperrten Länder und diese Zahl von über 50 oder teilweise 53 ist einer von Usern gepflegten Liste im GTA Online Subreddit zu verdanken. Inwieweit die hundertprozentig stimmt, ist eine gute Frage, doch prinzipiell ist das aber schon richtig. Nicht jeder Spieler erhält Eintritt ins neue GTA Casino. Anleitungen, wie man diese Sperre mittels VPN-Tunnel relativ simpel umgehen kann, die gibt es aber längst zuhauf im Netz. Genauso gab es noch kritische News dazu, dass wenn man sich alle DLC-Inhalte mit Geld kaufen will und nicht erspielen, dass das durchaus möglich ist über ein paar Umwege, aber dann $800 kosten würde. Aber herrje, selbst das ist inzwischen Usus bei AAA-Spielen. Ja, genügend freischaltbare oder kaufbare Items, damit um Gottes Willen niemals, jemals ein Spieler nicht weiß, wohin mit seinem Geld. Kritik und berechtigte Kritik und interessante Kritik gibt es aber an der Tatsache, dass man im GTA-Casino zwar kein Geld gewinnen kann, wohl aber Jetons mit echtem Geld kaufen kann. Zwar ist das Maximum an Jetons, die man täglich kaufen kann, limitiert, doch Rockstar hindert Spieler nicht daran, sich mit Echtgeld sogenannte Shark Cards zu kaufen, Bündel von Ingame-Währung für GTA Online. Schon seit Jahren ein Bestandteil des Spiels. In GTA Online erhält man durch Missionen oder Spielaktivitäten GTA-Dollars. Die Preise für all die coolen Autos, Waffen und Häuser sind jedoch astronomisch hoch, sodass man entweder grinden muss oder man kauft sich im Store eine dieser Shark Cards. Free-to-play-Mechanismen halt. Doch nun gibt's da halt ein Casino. Nun gibt's eine Möglichkeit, nicht nur erspielte, sondern auch erkaufte Ingame-Währung zu verzocken. Nun gibt es da zwar eine digitale, aber eben nicht weniger effektive Version von Glücksspiel, mit dem sich der virtuelle Bankaccount leeren lässt und vielleicht später dann auch der echte. Das ist freilich alles cool inszeniert, das ist freilich von vielen Spielern positiv aufgenommen und sicher nur für eine Minderheit von Spielern ein Problem. Aber dennoch bleibt da irgendwie ein Geschmäckle. Ausgerechnet, als auf der ganzen Welt darüber diskutiert wird, ob Lootboxen Glücksspiel sind, kommt Rockstar mit einem Glücksspiel-DLC um die Ecke, in dem man über Umwege auch echtes Geld verzocken kann. Und ein Blick auf YouTube oder Twitch reicht aus, um zu sehen, dass es da auch zahlreiche Minderjährige im Diamond Casino und Resort gibt. Und es ist erstaunlich, wie bereitwillig Rockstar Games die Spielerfahrung seines DLCs für Spieler in Ländern mit Glücksspielverbot opfert. Ein User in Argentinien darf das Casino betreten, wird aber von den Aktivitäten ausgesperrt. Und auch bei Usern, die mitmachen dürfen, gibt es kleine, aber feine regionale Unterschiede. Das Kaufen der Spielwährung GTA-Dollars mit Echtgeld ist in allen Ländern möglich. Klar, das gibt's ja auch schon länger. Doch in manchen Regionen, wohl auch in Deutschland, kann man nur so viele GTA-Dollars ins Casino tauschen, wie man mit Ingame-Aktivitäten verdient hat. GTA-Dollar, die man mit Mikrotransaktionen, also diesen Shark-Cards, gekauft hat, die werden wohl nicht angenommen. Angesichts der Tatsache, dass der User nur einen Kontostand sieht und diese zwei Quellen für GTA-Dollars, erspielen oder mit Echtgeld kaufen, für den Spieler nicht aufgeschlüsselt werden, ist es eine sehr seltsame Lösung. Aber wohl eine, mit der die Rechtsabteilung von Rockstar Games zufrieden ist und eine, die für sehr, sehr viel Verwirrung gesorgt hat, sowohl bei Spielern als auch bei mir. Ich habe gedacht, ich bin verrückt, als ich immer wieder über diese widersprüchlichen Aussagen traf, aber tatsächlich ist dieses Detail wohl regional unterschiedlich. Und zufrieden dürfte man bei Rockstar auf jeden Fall sein. Am 1. August berichtete der Hollywood Reporter, dass seit dem Launch von GTA Online im Jahr 2013 nicht mehr so viele User am Mehrspielermodus von GTA 5 teilgenommen haben, wie nach dem Release von Diamond Casino und Resort. Naja, und wo wir gerade bei Rockstar Games sind, als Rausschmeißer noch eine kleine Nachricht aus der Welt der Steuervermeidung. Am 29. Juli veröffentlichte der britische Think Tank Taxwatch, der sich mit Steuern und Steuerhinterziehung beschäftigt, einen Bericht über Rockstar North, die Entwickler von GTA 5. Der Bericht zeigt auf, dass obwohl Rockstar Games seit 2013 etwa 5 Milliarden US-Dollar Umsatz mit GTA 5 gemacht hat, das Unternehmen in dieser Zeit keine Körperschaftssteuer in Großbritannien zahlte. Stattdessen erhielt Rockstar in Großbritannien insgesamt 42 Millionen Dollar an Steuererleichterungen aus einem britischen Fördertopf für die lokale Spieleindustrie. Sogar eine Art Kulturtest bestand Rockstar North. Zertifiziert als kulturell britisch, strich das Studio also fast ein Fünftel der im ganzen Land angerechneten Fördersumme ein. Der Bericht beleuchtet dann auch noch genauer, mit welchen Tricks die Rockstar-Mutter Take-Two arbeitet und bilanziert, die dafür sorgen, dass Rockstar in Großbritannien auf dem Papier nur so wenig Profit macht, dass man praktisch keine Steuern zahlen muss. Ach ja, ich erinnere mich gerade, dass es ja auch damals bei uns, als es noch zwei Lobbyverbände der deutschen Games-Industrie gab, der Publisher-Verband BIU war, der in Sachen Games-Förderung ganz klar ein Modell der Steuererleichterungen favorisiert hat. Vielleicht gab es da einen heißen Tipp aus der britischen Zweigstelle. Aber ach, dass AAA-Publisher mit äußerst kreativen Firmenkonstrukten Steuern sparen, das ist leider nicht mehr überraschend. Das ist eigentlich längst bekannt. Viele große Publisher etwa verkaufen ihre IPs, ihre Spiele billig an niederländische Subunternehmen, die sie dann vertreiben und diese riesigen Umsätze machen, ohne allzu viele Steuern zu sparen. Der Google-Suchbegriff hierzu, Double Irish with a Dutch Sandwich. Zuletzt ein Blick auf die Release-Termine. Ihr wisst inzwischen, was das heißt. Ich verlese jetzt mal die interessanteren und die größeren Spiele-Releases der kommenden zwei Wochen für PC und Konsole. Sprich, ich nenne einige Spiele, die bis zum 16. August erscheinen oder auch nicht. Wer weiß. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr und heute ist dieser Teil eh recht kurz oder gefüllt von, naja, wirklich kleinen Spielen. Wir haben Peak-Sommerloch erreicht. Los geht's am 6. August. Da erscheint Age of Wonders Planetfall für PC, Xbox One und PS4. Das ist das neueste 4X-Strategiespiel der niederländischen Triumph Studios. Die Reihe ist immer schon so eine Art Mischung aus Civilization und Heroes of Might and Magic, sprich auf der einen Seite erkunden wir eine große Welt bestehend aus Hexfeldern, wir bauen Siedlungen auf, wir sammeln Ressourcen, wir bauen Einheiten. Auf der anderen Seite gibt es starke Heldeneinheiten, gibt es Rollenspielsysteme, gibt es Quests, Items, Zauber, Schätze und Kämpfe zwischen zwei Armeen, die werden auf separaten Maps als Rundengefecht ausgetragen. Diesmal allerdings wird das ganze Konzept als Science-Fiction-Spiel serviert. Nach einer kosmischen Katastrophe ringen 6 Fraktionen darum, sich aus den Ruinen ihres Planeten zu erheben und ein Imperium zu errichten. Am gleichen Tag, also auch am 6. August, kommt auch noch Metal Wolf Chaos XD für PC, PS4 und Xbox One, das leicht aufgehübschte Re-Release eines berühmt-berüchtigten Actionspiels des japanischen Entwicklers From Software. Heute bekannt für Souls-Spiele, damals aber auch Mac-Shooter. Und Metal Wolf Chaos ist damals, 2004, nur für die Xbox und nur in Japan erschienen. Darin spielen wir den Präsidenten der Vereinigten Staaten namens Michael Wilson, der Amerika gegen einen Coup des Vizepräsidenten verteidigen muss, mit einem Kampfroboter. Dieses Spiel, naja, ich glaube, das ist so vom Gameplay her oder auch von der Grafik nicht wirklich interessant. Vielmehr ist es für seine bizarre Story und seine satirischen Qualitäten sowie die schräge Synchro bekannt und berühmt-berüchtigt. Metal Wolf Chaos ist ein Kultspiel, klar, aber ob man das heute noch spielen will oder muss? Am 8. August dann kommt Subdivision Infinity DX für PS4, Xbox One, Switch und PC. Das ist ein russisches Indie-Weltraumspiel mit dem üblichen. Eigenes Raumschiff steuern, Ressourcen in Asteroiden schürfen, Bösewichte besiegen, Dogfights gegen Drohnen, Fighter und riesige Schlachtkreuzer, Loadout und Upgrade-System fürs eigene Schiff. Und strukturell ist das dieses Mal nicht die Sandbox-Variante aller Elite, sondern ein missionsgetriebenes Spiel mit Haupt- und Nebenquests. Naja. Am 12.8. erscheint Eliza für PC, ein Visual Novel vom Entwickler Zachtronics. Und Auskenner werden jetzt laut ihren Kaffee prustend ausspucken, denn Zachtronics ist eigentlich für extrem komplexe, tüftelige Puzzlespiele bekannt, für die man Logik und teils sogar Programmierverständnis braucht. Spiele wie Opus Magnum oder Space Cam. Und nun ein Visual Novel. Es spielt im heutigen Seattle und folgt einer Softwareentwicklerin, die für einen Tech-Konzern an einer KI namens Eliza arbeitet, die als Therapie-App Menschen helfen soll. Worauf diese Story hinausläuft, keine Ahnung. Der Name des Spiels, Eliza mit Z, ist auf jeden Fall eine Anlehnung an Joseph Weizenbaums legendäres Chatprogramm von 1966. Aber sonst bin ich einfach nur gespannt, wie sich ein Profi für Puzzle Games in diesem doch so fremden Genre schlägt. Am 14. August erscheint dann noch The Great Perhaps für PC, ein russisches Indie-Point-and-Click-Adventure mit einem handgezeichneten 2D-Look. Man spielt darin einen Astronauten, der auf eine zerstörte und menschenleere Erde zurückkehrt und mit Hilfe einer Art Laterne in der Zeit zurückreisen kann, in der diese Ereignisse stattfanden, die zum Untergang führten. Das soll dann für allerlei Zeitreise-Rätsel sorgen und ist mit so einem Sowjet-Stil inszeniert. Naja. Und am 15. August kommt dann auch noch Iron Fury für PC. Konsolenfassungen sogar für die Switch, die sollen später folgen. Iron Fury hieß früher mal Iron Maiden, bis da eine Klage aus der Musikecke kam. Das Spiel ist ein Indie-Ego-Shooter mit einem Retro-Clou. Er basiert nämlich auf einer leicht angepassten Version der Build-Engine, die anno dazu mal für Shooter-Klassiker wie Duke Nukem 3D, Shadow Warrior oder Blood genutzt wurde. Das Spiel verspricht Oldschool-Shooter-Action wie in den 90ern, mit großen, komplexen Levels, riesigem Waffenarsenal, hohem Gewaltgrad und null prozedural generierten Inhalten. Alles am Spiel ist handgemacht. Tja, naja, und viel mehr ist irgendwie nicht los Anfang August. Dafür kommen aber Ende August viele, viele neue Spiele und auch größere. Und ich wünsche euch bis dahin ein paar schöne Sommertage. Viel Spaß mit euren Spielen, mit euren Freunden, euren Hobbys. Wir hören uns. Bis dahin.